Podcast Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea. 안녕하세요 und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea. Wir haben vor einiger Zeit schon einmal eine Folge zum Thema Entertainment in Korea bzw. das Arbeiten im Entertainment-Bereich gemacht, doch in der Folge haben wir nur eine Möglichkeit vorgestellt. Wir haben uns also zusammengesetzt und überlegt und gedacht, dass wir sozusagen als einen zweiten, dritten bzw. vierten Teil dieser bereits erschienenen Folge noch andere Perspektiven und Arbeitsfelder im Entertainment-Bereich in Korea vorstellen wollen. Und auch heute bin ich dafür nicht alleine, denn an meiner Seite ist heute die Andrea. Die hat damals die Folge zum Entertainment in Korea gemacht.
Ja, hallo mal wieder. Mein Name ist Andrea. Ich studiere an der Ruhr-Uni Bochum Ostasienwissenschaft mit Fokus Korea. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute in der neuen Folge entdecken werden.
Und mein Name ist Alisa. Ich bin auch Koreanistin der Ruhr-Universität Bochum und die K-Pop-Expertin des Netzwerks. Ich bin 2022 nach Korea gezogen und lebe seither in Seoul. Andrea, du hast damals das Interview mit Emily gemacht. Kannst du einmal zusammenfassen, worüber ihr so ungefähr gesprochen habt?
Ja, gerne. Bei unserem Interview ging es hauptsächlich um MC-Arbeit und wie man sich als Deutsche da im Entertainment in Korea etablieren kann, aber wirklich fokussierend nur auf MC und YouTube eher als Gesang und es war auch eher auf, wie es Leben aussieht. Also wie sind die Wohnungsmöglichkeiten, wer bezahlt das etc. sowas.
Und heute fokussieren wir uns vor allem auf das Berufsfeld der Schauspielerei. Dazu habe ich mir einmal die Anna Rielmann geschnappt, denn sie ist wohl die bekannteste deutsche Schauspielerin in Korea. Und sie habe ich ein bisschen über ihr Leben und ihre Karriere interviewt.
Da hören wir doch direkt mal rein.
Also, wie man hört, sind wir gerade draußen. Und zwar, ich bin nicht alleine, denn neben mir sitzt die zauberhafte Anna. Wir sind im Norden von Seoul, neben dem Gyeongbokgung, sind ein bisschen spazieren gegangen und jetzt haben wir uns hier auf eine Bank gesetzt. Und ich würde sagen, du sagst einmal Hallo, damit alle wissen, dass du auch wirklich da bist. Hallo Anna.
Hallo, hallo, ich melde mich.
Möchtest du dich einmal vorstellen?
Gerne. Hallo, mein Name ist Anna Rielmann. In Korea kennt man mich unter Yoon Anna, meinem koreanischen Künstlernamen. Und ich lebe schon seit 10 Jahren hier in Korea und freue mich, hier mit Alyssa zu sein.
Kannst du noch sagen, was du gerade, weil du hast jetzt schon angeteasert, dass du Künstlerin bist. Was für eine Künstlerin du bist und was du so gerade in Korea machst.
Ich bin Künstlerin. Ich sage immer Künstlerin, da ich in verschiedenen Bereichen tätig bin. Einmal schauspielere ich, führe aber auch Regie und schreibe auch Drehbücher.
Und jetzt die Frage, die jeder gerne hört. Woher kennt man dich dann?
Oh Gott, kennt man mich? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe vor allem viel Theater gemacht, war in einigen auch Kurzfilmproduktionen und wahrscheinlich von meinen Credits her auf meinem Portfolio, was die meisten Menschen weltweit kennen, ist, denke ich, Parasite. Da habe ich als deutsche Mutter mitgespielt. Ganz am Ende des Films kommt nämlich in das Haus der koreanischen Familie, zieht eine deutsche Familie ein und da spiele ich die Mama.
Dabei bist du noch gar nicht so alt.
Das ist gut, dass ich das vor 7 Jahren gedreht oder vor 5 Jahren, ich weiß ja auch nicht mehr so genau, und sah noch jünger aus und ich hatte eine 14-jährige Tochter. Da war dann erstmal in der Maske, was, warum spielt die Mutter? Aber mit ein paar Falten haben sie mich dann doch hergerichtet. Und ich sah trotzdem sehr erwachsen aus.
Das ist gut. Und du hattest letztens auch ein Theaterstück produziert, das Anna John. Erzähl mal bitte darüber, weil das ist, glaube ich, so eine Sache, woher dich jetzt im Moment in Korea sehr viele Leute kennen.
Genau, das Theaterstück heißt auf Koreanisch Anna John, Hallo Chunyang. Auf Englisch würde man sagen The Tale of Anna. Und zwar geht es um ein koreanisches, wohl das bekannteste koreanische Stück Chunhyang-jeon, The Tale of Chunhyang, was die Geschichte von einem Mädchen Chunhyang und ihrer Liebschaft mit einem koreanischen Beamtensohn ist. Und viele vergleichen die Geschichte als das koreanische Romeo und Juliet. Und da ich schon sehr, sehr lange in Korea als Schauspielerin tätig bin, hat mich immer so ein bisschen aufgeregt, dass ich nur ausländische Rollen spiele, ob es jetzt eine Englischlehrerin ist oder eine Touristin oder einfach in einem Café sitze, damit die Atmosphäre ein bisschen internationaler wirkt. Und dadurch, dass ich hier in Korea auch Schauspiel studiert habe, habe ich immer gesagt, Koreaner spielen auch internationale Stücke. Man sieht so oft auf den Bühnen hier in Korea Shakespeare, Ibsen, Tschechow, was alles von Koreanern gespielt wird. Warum sollen wir ausländische Schauspieler nicht auch eine koreanische Rolle spielen können? Und das ist so der Ausgangspunkt der Geschichte, ist aber eigentlich eine Biografie von mir und meinen Mitschauspielern, dadurch, dass es den Prozess zeigt, wie wir versuchen, eben das Stück The Tale of Chunhyang zu meistern, aber an vielen, vielen Herausforderungen scheitern, ob es jetzt die Sprache ist, die kulturellen Unterschiede oder einfach die Akzeptanz von dem koreanischen Publikum. Und deswegen könnte man sagen, es ist ein Dokumentartheater. Wir sprechen auch direkt mit dem Publikum, sprechen Dinge wie zum Glück spiele ich auf Koreanisch und muss das Wort nicht auf Deutsch aussprechen. Multiculture and Multinationality. Oh Gott, genau, zum Glück spielen wir auf Koreanisch. Da fällt es Ganze mir wahrscheinlich ein bisschen noch leichter. Genau, solche Themen sprechen wir direkt an und wollen das Publikum auch auf diesen Wandel in der koreanischen Gesellschaft aufmerksam machen.
Genau, und ich war auch an dem Theaterstück und habe das zugeguckt. Und ihr habt auch mehrere Sprachen gesprochen. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen verwundert, weil, also ich habe jetzt das Glück, in Anführungszeichen, dass ich Englisch, Koreanisch und Deutsch spreche. Und deswegen habe ich das auch verstanden, aber ich habe mich zwischendurch gefragt, ob die Koreaner oder die anderen nicht alle Sprachen sprechende AusländerInnen, das war jetzt sehr politisch korrekt, also jemand, der kein Deutsch kann zum Beispiel, ob er dann auch die deutschen Parts versteht. Aber ich habe nachher mit den anderen Zuschauenden gesprochen und die haben gesagt, die konnten das alles aus dem Kontext erschließen oder ihr hattet ja auch Subtitles auf den Bildschirm stehen, da konnte man auch was mit erschließen. Und was sehr interessant war, ihr wart ein sehr, sehr diverser Cast und deine Eltern haben auch mitgespielt.
Genau, wir hatten also unsere Anfangsszene, unser Prolog war eben auf verschiedenen Sprachen, aber auch relativ kurz und wir haben uns extra an Hamlet gehalten, weil wir dachten, der Prinz Hamlet, das kennen viele Leute, die auch ins Theater gehen und hatten das auf Chinesisch und Indisch. Genau, wir hatten nämlich auch noch eine chinesische Schauspielerin und einen indischen Schauspieler auf Deutsch und auf Koreanisch vorgesprochen. Und dann war eigentlich der größte Teil des Stücks auf Koreanisch, außer eben, wie du schon erwähnt hattest, meine Eltern haben mitgespielt und die haben für das Stück nicht extra Koreanisch gelernt, sondern es handelt sich dabei um ein Skype-Telefonat mit meinen Eltern zu Hause. Wir hatten das Ganze aber auch schon aufgenommen, sodass wir dann koreanische Untertitel hatten und das Publikum dem dann genau folgen kann.
Und eine Sache, woran ich recht häufig denken muss, weil du das in dem Theaterspruch angesprochen hast, du möchtest nicht niedliche Rollen spielen. Und daran muss ich tatsächlich ganz oft denken, wie du das gesagt hast, weil das so frustrierend drüber gekommen ist, dass sie immer nur niedliche Ausländerinnen haben wollen. Das ist mir tatsächlich dauerhaft sitzen geblieben.
Wahrscheinlich, weil du es auch selbst im Alltag öfters erlebst als Schauspielerin hier in Korea. Genau, deswegen war mir die erste Szene, wenn man jetzt hier so ein bisschen teasert, war mir die erste Szene sehr, sehr wichtig, wie Koreaner, aber auch vor allem Ausländer, weil in unserem Stück geht es vor allem um Ausländer in Korea, wie denen ihr Alltag bei Castings aussieht. Und da hatten wir zum Beispiel Sunga, unsere chinesische Schauspielerin, die eben asiatisch aussieht. Aber sobald sie anfängt zu sprechen, man merkt, dass sie aus dem Ausland kommt und deswegen oftmals Rollen bekommt, die ohne, also Sprechrollen sind. Und oftmals Movement Theater, dann Anupam, der aus Indien kommt und deswegen meistens Migrant Worker Rollen bekommt, davon wahrscheinlich auch die bekannteste Michael Walker-Rolle ever. Er hat bei Squid Game auch mitgespielt und dort auch einen Michael Walker gespielt, aber ist dann hat an Bekanntheit gewonnen, hat trotzdem aber bei uns auch mit dem Stück mitgemacht, was ich super toll fand, und ihm macht auch Theaterspielen Spaß. Und bei mir eben als ausländische, weiße, große Ausländerin bekomme ich eben ganz oft Anfragen, ein bisschen süßer zu spielen. Oder im Koreanischen gibt es einen Begriff, das heißt Aegyo, was so Cuteness, Niedlichkeit beschreibt. Und das zeigt sich in der Stimme. Ich werde ganz, ganz oft gefragt, ob ich ein bisschen die Stimme ein bisschen höher sprechen kann und so ein paar Töne noch von mir geben kann. Das kann ich mittlerweile gut. Mein Repertoire habe ich erweitert. Aber genau, also ich glaube, Berufsschauspieler regt es einen dann eben auf, immer die gleichen Rollen annehmen zu müssen. Und das wollte ich mit dem Stück ändern und habe eben selbst eine Produktion ins Leben gerufen mit ganz tollen Schauspielern, ganz tollen Zuschauern. Und da die Reaktionen gut waren, hoffen wir dieses Jahr auch nochmal eine Aufführung im Herbst zu haben und dann auch mit Übertiteln, also die Teile, die auf Koreanisch sind, dass wir die dann übersetzt haben, dass auch ein englischsprachiges Publikum alles versteht, um somit genau alle Leute irgendwie mit dem Theatererlebnis zu inkludieren. Yes, thank you.
Nach so langer Zeit in Korea fällt das Deutsch schon ein bisschen schwer, ne? Wie bist du eigentlich damals zur Schauspielerei gekommen? Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, was du so machst. Und hast ja auch viel gemacht, auch für Filmfestival, auch fürs was war das, Berlinade? Nein? Für irgendein Filmfestival hast du einen Film gehört? Was war das
für
eins?
Für das Diaspora Filmfestival.
Ich meine diesen Schweinefilm.
Achso, das war von Kofik. Das ist hier so eine...
Also du hast letztens für ein Filmfestival was gemacht. Was war das?
Ah, das war für den Abschlussfilm einer berühmten Filmakademie hier in Korea. Kofik heißt die. Und da habe ich bei einem Abschluss-Kurzfilmprojekt als Schauspielerin mitgewirkt.
Als Sängerin, die vor Schweinen singt.
Genau, ganz schlimm. Es handelt sich ja auch um eine deutsche Sängerin. Als Hintergrundinformation, ich kann überhaupt nicht singen. Zum Glück war es Playback. Und genau, die auf einem Bauernhof ein Angebot bekommt, vor den Schweinen singen zu müssen, aber sie fühlt sich da eben extrem missbilligt in ihrer Rolle als Sängerin, und dann geht es eben um den Konflikt, singt sie oder singt sie nicht.
Aber in dem Film musstest du nicht singen.
Also ich habe vor den Schweinen gesungen.
Aber das hört man nicht.
Nicht live, genau.
Das hatte ich mich nämlich gefragt, als ich den Trailer gesehen habe, ob du jetzt wirklich in dem Film singst, weil das ist ja, also mir schon schwer gefallen.
Ja, ich habe wirklich gesungen, aber es war damals wirklich, ich war ganz allein in dem Schweinestall, weil die ganzen Staffmitglieder nicht rein durften. wegen, keine Ahnung, Krankheitsübertragungen und alles. Und nur wir drei Schauspieler durften in unseren Outfits ohne Maske und alles da rein. Und es war schon irgendwie so wie so ein utopischer Filmdreh. Alle anderen von Kopf bis Fuß mit Masken dystopisch. Und dystopisch. Oh Gott, dystopisch. Ich muss immer sagen, es tut mir leid, wenn ich auf Deutsch so Fehler mache. Ich lebe ja schon seit 10 Jahren. Deswegen bin ich immer aufgeregter, wenn ich ein Interview auf Deutsch mache. Weil im Koreanischen denke ich immer, okay, ich bin trotzdem Ausländerin, aber auf Deutsch ist es schon peinlich, die ganze Zeit Fehler zu machen. Aber Alissa fängt mich da gut auf. Dankeschön.
Das ist okay. Ich habe da Verständnis. Genau, jetzt weiß ich gar nicht, worüber wir zuerst sprechen wollen. Warum du in Korea bist oder warum du oder wie du mit der Schauspielerei angefangen hast. Was möchtest du zuerst sagen?
Ich glaube, wir können es verbinden. Und zwar hängt das alles zusammen. Ich habe so mit 14, 15 Jahren das erste Mal in Deutschland einen koreanischen Film gesehen. Und zwar Pinjip. Das ist ein Film von dem koreanischen Regisseur Kim Ki-duk. Und bin so aufmerksam auf das koreanische Kino geworden. Habe dann weitere Filme von ihm gesucht. Die koreanische Sprache angefangen zu lernen, hat mich so für die ganze Kultur interessiert. Und nach meinem Abitur habe ich dann beschlossen, ich weiß nicht, was ich machen möchte, deswegen studiere ich erstmal das, was mich interessiert. Und das war eben Korea und Film. Deswegen habe ich in Tübingen Medienwissenschaft und Koreanistik studiert und bin während der Zeit auch als Austauschstudentin, als Praktikantin im Sommer immer wieder nach Korea gekommen. Und so wurde die Zeit dann auch immer irgendwie, hat sich immer verlängert, von einem Monat bis zu 2 Monaten, bis zu 3 Monaten, bis zu einem halben Jahr. Und dann habe ich nach meinem Abschluss der Bachelorarbeit, die habe ich sogar tatsächlich auch hier in Korea geschrieben und bin dann hier geblieben. Und zwar hatte ich damals ein Praktikum bei dem Radiosender EBS, bei dem Bildungssender gemacht. Und unser Moderator ist Theaterschauspieler und er hat mich dann auf eine Theateraufführung eingeladen. Das war beim Nationaltheater hier in Korea. Das Stück hieß The Chronicles of Alibi. Und ich habe das Stück angeschaut und gedacht, wow. Ich habe natürlich nicht alles verstanden, aber war so, so mitgenommen von dem Stück, dass ich entschieden habe, ich möchte Theater spielen und hatte dann einfach beschlossen, ich mache jetzt meinen Master in Schauspiel, habe die Universitäten herausgesucht, hat von den bekanntesten Universitäten die Professoren getroffen und gefragt, was muss ich machen, um bei ihnen in die Universität zu kommen. Und habe mich dann bei 3 Universitäten beworben und bin glücklicherweise, dankbarerweise bei der Korea National University of Arts, also bei der nationalen Kunsthochschule hier in Seoul, angenommen worden und habe seit 2015 dann einen Master in Schauspiel begonnen und absolviert. Genau. Und nun arbeite ich als freiberufliche Künstlerin. Und im Moment auch bei einer Content- und Advertisement-Agency als Global Producer.
Ja, eine Frage, die du eigentlich gerade schon ein bisschen beantwortet hattest, ist, kannst du Koreanisch?
Besser als Deutsch. Wenn ich so sage, glaubt mir das jemand? Ja, ich spreche Koreanisch. Also ich hatte zunächst einmal im Selbststudium angefangen, mir tatsächlich die Schrift beizubringen, die auch gar nicht so schwer ist, weil sie sehr, sehr logisch aufgebaut ist. Und habe dann während meines Studiums meine ersten Sprachkurse absolviert. Als ich hier nach Korea kam, habe ich dann noch mehrere Sprachkurse an der Universität gemacht und eigentlich mit meiner Theatergruppe war es das beste Koreanisch-Studium, weil Theaterleute viel sprechen. Viele Texte musste ich lesen und genau während dem Studium dann sowieso, ich war die einzige Ausländerin bei mir in der Universität, deswegen musste ich dann so oder so Koreanisch lernen. Und dadurch, dass ich jetzt schon so lange hier lebe, ist es eigentlich genau jetzt meine zweite Sprache. Bei dem Schauspielstudium an unserer Universität war ich die erste Masterstudentin, die in der School of Drama in der Schauspielschule angenommen wurde.
Ich habe sowas mal in den Nachrichten über dich gelesen.
Ich wurde gestalkt. Es ist wahr. Ich bestätige die Gerüchte.
Normalerweise, wenn ich Leute kenne, dann gucke ich nicht viel über Social Media oder so. Aber wenn ich mit Leuten an Projekten zusammenarbeite, dann gucke ich zwischendurch auf deren Wikipedia oder sowas. Nur damit ich weiß, so was ihr schon gemacht habt. Und ich finde das so also lustig, wie die Leute dann reagieren, wenn sie so raus sind. Schauen wir mal, auch nicht
begeistert. Doch, begeistert. Also wenn ich mal einen Fanclub brauche, dann leitest du den bitte.
Ich bin ganz vorne mit dabei. Hast du denn irgendwelche Tipps für Leute, die Koreanisch lernen möchten, was sie außer Theater machen und lernen, koreanische Freunde und Texte auswendig lernen und an der koreanischen Uni studieren, noch machen können? Wenn man das zum Beispiel jetzt nicht machen kann. So, gibt es irgendwelche Tipps?
Also wenn man nicht direkt in Korea ist, hilft es mir einfach immer, Vokabeln, Texte aufzuschreiben. Ich habe tatsächlich, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, die ganzen Notizbücher wegzuschmeißen. Weil manchmal, wenn ich nach Deutschland gehe und in meinem Elternhaus die ganzen Notizbücher sehe, die ich vollgeschrieben habe, denke ich, wow, ich war so fleißig. Das heißt, erstmal fleißig sein, viel aufschreiben, weil es hilft einfach durch den Körper. Erinnert man sich einfach an die Vokabeln. Deswegen einfach viel Vokabeln aufschreiben, fleißig sein. Jeden Tag immer ein gewisses Pensum an Vokabeln, Grammatik lernen. Und ein weiterer Tipp ist für Leute, die auch, wenn sie nicht in Korea sind, es klingt so doof, aber einen Brieffreund zu haben. Ich hatte damals eine koreanische Freundin in Korea, mit der ich immer E-Mails geschrieben hatte. Und sie hat mir, also ich habe dann auch immer auf Koreanisch geschrieben und sie hat mir immer verbessert. Und wenn jemand meinen Text, den ich mir ausgedacht habe, zusammengebastelt habe, verbessert und ich es dann nochmal neu schreibe, das prägt sich so viel mehr ein als irgendeinen Text, den man in einem Lehrbuch finden kann. Da habe ich einfach immer von meinem Alltag berichtet, aber dadurch, dass es eben mein Alltag war, sind es auch Sachen, die ich öfters wiederverwenden werde und dann noch einmal schön schreiben, und das war für mich immer das Beste eigentlich.
Wo du das gerade so sagst, also jetzt nicht bei Texten, sondern wie ich mir am besten Vokabeln ins Hirn einbrenne, ist, hört sich jetzt richtig doof an, aber wenn Leute, zum Beispiel jetzt meine Freunde, sich darüber lustig machen, wenn ich ein Wort falsch verwende oder es falsch ausspreche, und dann lachen die sich darüber kaputt und dann sagen die so, hä, was meinst du? Und dann sagen sie es richtig, dann ist das so eine unangenehme Situation für einen ganz kurzen Moment, dass ich es nie mehr wieder vergesse.
Das stimmt, aber es ist auch, ich verbinde es immer mit der Schauspielerei. Proben, Proben, Proben. Und sobald man einmal drüber geredet hat, prägt sich das einem ein, ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Erfahrung war. Aber der Körper, es ist unglaublich, wie der Körper sich an Sachen erinnert. Deswegen hilft es einfach auch immer laut zu sprechen, mit Leuten über verschiedene Wörter einfach zu reden, wenn man die Chance hat. Und dann merkt man sich das oftmals in der Situation.
Meine nächste Frage wäre, warum hast du dich damals für Korea entschieden, oder beziehungsweise warum entscheidest du dich jeden Tag neu für Korea und bist nicht in Deutschland geblieben?
Ich glaube, ganz am Anfang, als ich nach Korea kommen wollte, war es eher so die Faszinierung Korea, Asien, was anderes. Und hat mich erstmal hierher gebracht. Und je länger ich hier in Korea lebe, merke ich aber auch, dass ich eigentlich gerne dazugehören möchte, was teilweise in Korea auch sehr schwierig sein kann, dadurch, dass man einfach immer als Ausländer abgestempelt wird, egal wie lange man schon hier lebt, egal wie gut man die Sprache spricht, egal wie man eigentlich in der Gesellschaft ein Teil geworden ist. Das fällt mir manchmal immer noch schwer. Aber jetzt auch dadurch, dass ich mein Theaterstück erst kürzlich gemacht habe und das auch viele Themen diesbezüglich anspricht, hatte ich die Chance, da auch wieder viel drüber nachzudenken, was mich eigentlich so in Korea hält. Es lässt sich gar nicht so detailliert irgendwie sagen. Ich glaube, es sind viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass ich hier in Korea leben möchte und hier lebe. Zum einen einmal die Sicherheit, dass man sich als junge Frau wirklich sicher fühlt, wenn man abends auf der Straße läuft, wenn man in den Cafés ist, in den Restaurants, ob es jetzt wirklich das Gefühl der Sicherheit ist oder auch einfach die Kriminalität, die hier nicht so vorhanden ist. Man muss sich nicht so Gedanken machen, dass einmal was geklaut wird oder so. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Teil der Lebensqualität, den ich hier in Korea genießen kann. Dann natürlich das tolle Essen, die Natur. Seoul ist so eine große Stadt, aber jetzt gerade auch das Viertel, in dem ich wohne, ist relativ nördlich von Seoul. Man hat die Berge direkt vor sich, die Leute sind freundlich. Das sind so Sachen, die ich hier in Korea total schätze. Und da ich hier jetzt auch schon so lange lebe, merke ich, dass sich die koreanische Gesellschaft so, so schnell verändert. Es gibt immer mehr Ausländer und dadurch, dass ich schon so lange hier bin und auch einen wirklich guten Draht zu vielen Koreanern habe und auch schon mir etwas im kreativen Bereich aufgebaut habe, denke ich, dass es jetzt auch irgendwie meine Verantwortung ist, in dem Bereich weiterzumachen, damit die Leute, die ausländischen Schauspielerinnen, die nach mir kommen, auch eine Plattform haben, Möglichkeiten, Ansprechpartner oder wirklich Gelegenheiten haben, ihre Meinung zu sagen und genau im kreativen Bereich tätig zu sein. Deswegen setze ich mich auch für die Rechte von ausländischen Künstlern ein, bin politisch auch sehr aktiv und versuche immer mehr Theaterstücke oder jetzt auch kleine TV-Serien oder irgendwas zu machen, damit ausländische Schauspieler hier in Zukunft bessere Chancen haben. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. So schnell gehe ich nicht. So schnell wird Korea mich nicht los. Die letzte Szene von meinem Theaterstück, da ich das eben auch sehr Dokumentar-Theater ist, da sieht man uns als Schauspieler, die sich für die Rechte von ausländischen Künstlern hier in Korea einsetzen. Und im Hintergrund werden auch zwei Szenen gezeigt von ehemaligen Theaterstücken, bei denen ich mitgewirkt hatte als Schauspielerin. Und zwar einmal My Right is Your Right, wo es um die Refugees-Bewegung oder um Demonstrationen damals in Berlin ging. Und eine Szene, da habe ich eine Krankenschwester gespielt, die in den 1960er Jahren mit den koreanischen Gastarbeiterinnen, die als Krankenschwestern und als Bergarbeiter damals nach Deutschland kamen, als Gastarbeiter, die aber dann auch keine Verträge bekommen haben, um länger in Deutschland leben zu können und die bei Demonstrationen gesagt hatten, wir sind keine Waren, wir sind Menschen. Und da gab es auch eine Szene, bei der ich mitgespielt hatte. Und ich hatte die Szenen mit eingebaut, weil für mich ist Theater und jede Art von künstlerischen Tätigkeiten ist immer sehr politisch, sehr sozial. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass vor allem durch Theater, die Leute sitzen direkt vor einem, man kann viel damit beeinflussen und muss immer weiter seine Meinung auch sagen. Und das versuche ich immer in meinen Theaterstücken oder auch in meinen anderen Kurzfilmen, die ich bisher gemacht habe, wirklich Themen anzusprechen, die jetzt aktuell in der koreanischen Gesellschaft wichtig sind und die auch nur ich eigentlich ansprechen kann.
Und wenn du jetzt dein Wissen, was du jetzt alles hast, wenn du das hättest, aber jetzt nochmal 10, 15 Jahre zurückgehen könntest, würdest du dich nochmal genauso entscheiden oder würdest du was anders machen? Und wenn ja, was?
Wow, das ist eine sehr interessante Frage. Ich sage ja immer, weil ich oftmals in Korea zu hören bekomme, es ist so mutig, was du gemacht hast, dass du hier in Korea lebst als Ausländerin. Und dann sage ich immer, das war kein Mut, das war Dummheit. Ich habe einfach nicht viel drüber nachgedacht. Es war einfach die Leidenschaft für Korea, die mich ohne irgendwelches Wissen, ohne irgendwelche großen Gedanken hier nach Korea gebracht hat. Deswegen ist es immer wirklich schwierig, die Frage zu beantworten, würdest du es nochmal so machen? Weil es ist auch nicht immer einfach, im Ausland zu leben. Ich glaube, jeder, der mal eine Zeit lang im Ausland gelebt, gearbeitet hat, weiß, wie viel Tränen und Schweiß damit verbunden sind. Aber es ist trotzdem so viel, das einen erfüllt und so tolle Leute, die ich hier auf meiner Reise treffen konnte, dass ich, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Und es ist lustig, dass ich aber auch sage, auf meiner Reise nach Korea, denn ich bin davon fest überzeugt, dass das ganze Leben eine Reise ist. Und habe letztes Jahr ganz oft drüber nachgedacht, es ist so schwer, an einem Ort wirklich anzukommen, und hatte meine Sorge jemandem mitgeteilt. Und die Person hat gesagt, aber es ist eigentlich gar nicht traurig, wenn man sagen kann, ich bin angekommen. Ist es dann nicht ein Stillstand? Bist du dann nicht tot? Und das hat mir dann nochmal irgendwie so ein bisschen die Chance gegeben, über Ankommen anders nachzudenken und eigentlich positiver über meine Lage als Ausländer in Korea, selbst als Deutsche in Deutschland würde ich, glaube ich, nie das Gefühl haben, ich bin jetzt angekommen. Und das hat mir seit letztem Jahr irgendwie so die Chance gegeben, okay, ich bin auf einer ständigen Reise, egal in welchem Land, auf einer Reise zu einem selbst vielleicht. Und es ist einfach schön, alles, was man auf der Reise so mit sich nimmt, wertschätzen zu können.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich meine Frage formulieren soll, weil meine Frage wäre nämlich jetzt eigentlich nach einer Endstation gewesen. Aber das hört sich dann so negativ an. Ist die Endstation Korea oder Deutschland? Also wieder zurück nach Deutschland, Korea oder ein anderes Land? Vielleicht Amerika, vielleicht Japan, Neuseeland, weiß ich nicht. Gibt es etwas, was dich reizt? Oder sagst du jetzt erstmal, die nächsten 10 Jahre bleibe ich in Korea oder ich will für immer in Korea bleiben? Wie siehst du dich da?
Ich glaube, da bin ich tatsächlich sehr offen. Letztes Jahr war ich ganz kurz in Amerika, nur auf Familienbesuch, und habe aber auch gemerkt, okay, wow, ich war schon wirklich sehr lange in Korea, dadurch, dass ich mich bei vielen Denkensweisen auch an die koreanische Gesellschaft irgendwie sehr anpasse. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber ein älterer Herr hat gerade sehr laut auf die Straße gespuckt. Das sind Gepflogenheiten, die habe ich mir zum Glück noch nicht angewöhnt. Anyway, um zurück auf die Frage zu kommen. Ich glaube, für mich gibt es keine Endstation, ein perfektes Land. Natürlich denke ich oftmals auch darüber nach, wieder nach Deutschland zu gehen. Für mich wäre, glaube ich, die perfekte Arbeits- und Lebensweise, wenn ich die Länder, die mich wirklich interessieren, also auch Deutschland, meine Heimat, aber auch Korea, was jetzt auch meine zweite Heimat und mein Zuhause ist, das irgendwie verbinden zu können. Und deswegen bin ich auch immer auf der Suche nach deutsch-koreanischen Projekten und denke, wenn man genug sucht, findet man etwas oder man muss eben selbst was auf die Beine stellen. Deswegen ist, glaube ich, so mein nächstes Ziel, keine Endstation zu finden, sondern weiter auf der Reise zu sein.
Gut, dass du schon über Ziele sprichst, weil meine nächste Frage wäre nämlich, jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert, du hattest ein Theaterstück geschrieben, demnächst kommt vielleicht eine Serie. Was sind denn Ziele so, ja, ich würde es jetzt nicht auf Jahre beschränken, aber so für nächste Zeit, was dir so aktuell im Kopf rumschwirrt, ob das jetzt dieses Jahr oder in 10 Jahren sein wird, ist egal. Gibt es da Projekte oder Berufsbezeichnungen oder was auch immer, was du gerne machen möchtest?
Ich glaube, ich habe eine lange Liste an Projektideen. Da sind 2 Theaterstücke dabei, 2 Fernsehserien, 1 Spielfilm. Und genau, das sind so die Herzensprojekte, die ich auf jeden Fall machen möchte, bei denen ich auch aktiv an der Inszenierung oder am Drehbuch schreiben aktiv sein muss, weil es oftmals auch teilweise um mein eigenes Leben geht oder sehr von meinem Leben als Ausländerin hier in Korea inspiriert ist. Und das sind so Projekte, wo ich jetzt dieses Jahr gemerkt habe, okay, ich habe wirklich tolle, kreative Menschen um mich herum, die das auch möglich machen können. Natürlich ist immer auch eine Frage von der Umsetzung mit der Finanzierung. Aber da setze ich mich jetzt aktiv dafür ein und hoffe, dass dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein Theaterstück und ein Theaterprojekt von mir auf der Bühne zu sehen ist hier in Korea und dass ich nächstes Jahr in die Produktion meiner TV-Serie gehen kann.
Und wenn du von deinen Projekten sprichst, dann bist du der PD oder Director oder Writer?
Es ist immer unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Ich würde immer sagen, created by Anna Riedelmann. bei manchen Projekten habe ich nicht die Absicht, als Regisseurin daran teilzuhaben, weil ich denke, es gibt viel professionellere und geübte Regisseure, die das bestimmt besser machen und mir dann auch etwas Zeit sparen an anderen Projekten, wo ich auch als Schauspielerin involviert sein möchte, mich da voll und ganz konzentrieren zu können. Deswegen ist, glaube ich, dieses Jahr auch so ein bisschen in den Sachen, wo ich weiß, da bin ich noch sehr unbeholfen, kenne ich mich noch nicht so gut aus, dass ich mich da teilweise auch weiterbilde. Aber bei manchen Projekten, wo ich weiß, es können andere besser in der Rolle, dass ich da dann auch die Arbeit effektiv abgebe.
Delegieren nennt man das.
Ja, delegieren. Oh, das gefällt mir gut, die Jobbeschreibung.
Kannst du uns was anspoilern oder eher noch nicht? Gibt es etwas, was du anteasern kannst, was vielleicht demnächst rauskommt oder woran du aktuell arbeitest? Muss nicht demnächst sein? Nein, okay, sie schüttelt den Kopf. Okay. Also Projekte in Deutschland gibt es auch keine demnächst.
Da lachen sie. Ja, also ein Filmprojekt tatsächlich wäre eine deutsch-koreanische Produktion und spielt in Ostdeutschland, also ein historischer Film, ein Liebesdrama. Und der Film müsste in Deutschland gefilmt werden und hat jetzt die Chance, dieses Jahr im Februar bei der Berlinale als Besucherin einige Leute treffen zu können, denen ich auch etwas über das Projekt erzählt habe. Es ist wirklich noch ganz im Anfang Stadium, sagt man, oder? Es ist noch ganz im Anfangsstadium, aber es wäre mein Wunsch, im nächsten Jahr da viel weiter daran zu arbeiten, dass ich die Chance auch hätte, mal in Deutschland was filmen zu können.
Okay, dann bin ich fertig mit meinem Fragenkatalog. Gibt es noch abschließende Worte, die du an deinen Fanclub sagen möchtest?
Hallo, liebe Fans. Ich liebe euch. Nein. Hallo, liebe Korea-Interessierte, Anna-Interessierte oder was auch immer euch dazu gebracht hat, diesen Podcast anzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann in Zukunft noch von mehreren Projekten berichten und sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus dem frühlingshaften Seoul.
Alles klar. Das war's. Jetzt ist schon mittlerweile doch ein bisschen frisch geworden. Ich will ganz kurz als Outro sagen, es ist März und wir haben schon Mücken. Ich gebe zurück ans Studio. Das war's. Tschüss. Annyeong.
Und da sind wir wieder. Wirklich spannend, wie sich Annas Karriere entwickelt hat.
Absolut. Und ich muss auch sagen, dass ich es echt schade finde, dass man viele ihrer Arbeiten gar nicht online zu finden kann, beziehungsweise sehen kann. Zum Beispiel das Theaterstück Anna John, worüber wir ja auch geredet hatten, hat hier in Korea für einige Schlagzeilen gesorgt. Und man hat darüber auch was im Radio und Fernsehen gesehen, beziehungsweise gehört. Und ich hatte auch schon im Interview erwähnt, wie häufig ich auch daran zurückdenken muss, weil mir ähnliche Situationen im Alltag passieren. Gerade weil das Theaterstück so nah an der Lebensrealität von vielen AusländerInnen geschrieben ist. Und deswegen umso mehr schade, dass man das nicht online finden kann, beziehungsweise dass es keine verfilmte Version gibt. Ich hoffe, dass wir in Zukunft die Möglichkeit haben, Theaterstücke auch irgendwie online zu finden, damit man auch aus Deutschland sowas sehen kann. Und natürlich auch mehr Filme von ihr sehen kann, denn darüber hatten wir auch gesprochen.
Ja, da hatte sie ja schon angeteasert, dass wir uns in den nächsten Jahren auf mehr Content von ihr freuen können, den wir dann auch in Deutschland sehen können. Wir bleiben also gespannt, was da noch kommt und ob wir Anna ab jetzt auch häufiger als Director sehen können, obwohl wir natürlich auch ihr Schauspiel in Zukunft mehr sehen möchten.
Und da sagst du schon was, denn unsere nächste Folge über das Entertainment in Korea wird über das Berufsfeld des Directors oder auch Regisseur. Man sagt hier in Korea öfter Director, also auch die Deutschen, weil das Wort so schwierig auszusprechen ist. Also freut euch auf die nächste Folge über das Entertainment in Korea. Die kommt Anfang Mai raus und ist der nächste Teil in unserer Serie.
Da freue ich mich doch jetzt schon drauf.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streaming-Portalen Apple Podcast, Google Podcast und Spotify. Ansonsten folgt uns auch gerne auf YouTube, da könnt ihr den Kanal abonnieren oder auf Instagram unter @dkjnetwork. Mein Name ist Alisa.
Und ich bin Andrea.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
들어주셔서 늘 감사합니다.
Bye bye.
Du hast Post. Post aus Korea.